Deutschlandfunk Marktplatz.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Mal eben Seife oder Shampoo kaufen. Das kann komplizierter werden, als es sich anhört. Zum einen ist die Auswahl sehr groß. Allein die Shampooflaschen füllen die Regale in den Drogerien und Supermärkten über viele Meter. Gleiches gilt für Waschlotion und Seifen. Zum anderen wird es haarig, wenn die Verbraucherin, der Verbraucher wissen möchte, was genau in der Shampooflasche oder im Seifenstück steckt. Wenn Sie erfahren wollen, was sich hinter den kleingedruckten Begriffen wie Sodiumbenzoate, PEG-7 oder Tocopherol verbirgt, warum feste Seifenstücke oft besser sind als Lotion in der Flasche oder wie Sie selbst Shampoos und Seifen herstellen können, dann sind Sie hier richtig. Wir sprechen über Inhaltsstoffe, Haut- und Umweltverträglichkeit, fest oder flüssig, bio oder konventionell, gekauft und selbstgemacht. Bei mir im Studio sind folgende Fachfrauen für diese Fragen. Kerstin Effers, Chemikerin und Referentin bei der Verbraucherzentrale NRW. Annette Frenzel, Autorin beim Sachbuchverlag Smarticular aus Berlin. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist Kerstin Scheidecker, Chefredakteurin des Verbrauchermagazins Ökotest. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder Sie schicken uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Scheidecker, in einem der letzten Ökotesthefte steht, ich zitiere mal, Seife ist nicht gleich Seife, es gibt deutliche Unterschiede. Wo liegen denn diese Unterschiede?
Ja, es gibt deutliche Unterschiede in den Ergebnissen. Also bei unserem Test von Flüssigseifen, da hatten wir wohl viele sehr gute und gute Produkte, aber es gibt eben auch immer wieder Ausreißer. So sind zwei Produkte mit ungenügend bewertet worden von Ökotest. Wir haben ein Mittelfeld und die Unterschiede liegen tatsächlich in den Inhaltsstoffen. Während viele Flüssigseifen inzwischen sehr milde, gut verträgliche Tenside und unbedenkliche Konservierer verwenden, stecken dann eben in den Problemprodukten Konservierungsstoffe, die Allergien auslösen können oder problematische Duftstoffe. Das führt dann eben zu den Unterschieden und Seife ist nicht gleich Seife.
Wir werden uns da noch etwas ausführlicher mit den Inhaltsstoffen und Rezepturen auseinandersetzen. Aber Sie haben gerade schon den Begriff waschaktive Substanzen bzw. Tenside verwendet. Frau Effers, was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, Tenside, das ist im Prinzip das, was schäumt und wäscht und Fett löst. Genau, das können ganz unterschiedliche Verbindungen sein. Häufiger werden, also in Seife werden normalerweise die Natriumsalze von Fettsäuren eingesetzt. Das können aber auch zum Beispiel Laurylsulfat sein oder es könnten auch ungeladene Tenside sein, zum Beispiel Zuckertenside, die etwas milder sind. Aber es könnten auch kationische Tenside sein, die zum Teil in der Umwelt schon schwieriger abzubauen sind.
Frau Frenzel, Sie haben ja unter anderem an dem Buch Selber machen 137 Rezepte für natürliche Pflegeprodukte mitgeschrieben. Mit welchen Inhaltsstoffen lässt sich denn ohne großen Aufwand ein Shampoo in der eigenen Küche oder im Keller herstellen?
Ja, da würde ich ein festes Shampoo empfehlen. Das besteht im besten Fall aus nur drei Zutaten. Und zwar einem Tensid, einem pulverförmigen, das kann man ganz einfach online zum Beispiel kaufen. Speisestärke, die für die Konsistenz des Shampoos sorgt und einem rückfettenden Öl, also am besten Shea Butter oder Kakaobutter. Die Zutaten kann man dann einfach zu einer Masse zusammenrühren, in Förmchen pressen oder auch Kugeln daraus formen. Und damit ist das feste Shampoo schon fertig, was sich eigentlich genauso einfach anwenden lässt wie ein Shampoo aus der Plastikflasche.
Das ist ja sowieso eine neue oder etwas breitere Entwicklung, dass jetzt vieles auch angeboten wird in fester Form. Wie sich das unterscheidet, das klären wir später auch noch. Ich würde aber jetzt ganz gerne mal auf die Inhaltsstoffe gucken. Tenside haben wir ja schon versucht zu umreißen, diese waschaktiven Substanzen. Oftmals, vor allem bei diesen Flüssigprodukten, sind ja auch Konservierungsstoffe zugesetzt. Frau Effers, was sind das oft für Stoffe?
Ja, also Parabene und Isothiazolinone, die findet man tatsächlich jetzt seltener in den Shampoos. Aber es werden noch andere, zum Beispiel Benzoate oder sowas eingesetzt, um diese Shampoos zu konservieren. Und konservieren muss man immer nur, wenn Wasser drin ist. Also das ist eine interessante Information. Und Shampoos bestehen in der Regel so zu 70-90% aus Wasser.
Das ist dann halt der Vorteil, wenn man das feste Stück nimmt, was es ja auch in Shampoo oder für Shampoos gibt, dass da kein Konservierungsmittel drin sein muss. Sie sagten jetzt gerade, bei Shampoos sind viele Konservierungsstoffe in Seifen, in diesen Flüssigseifen auch?
Ja, im Prinzip muss man konservieren, sobald man Wasser mit in der Rezeptur hat.
Das ist ja tatsächlich Ihre tägliche Aufgabe, nicht wahr, Frau Scheidecker, zu gucken, was genau ist drin, wie setzt sich diese Rezeptur zusammen. Sie haben ja Waschlotion für Kinder und für Erwachsene getestet, Handlotion und auch Duschgels in jüngster Zeit. Können Sie uns da mal einen Überblick verschaffen?
Ja, im Prinzip, wie Frau Effers schon sagt, überall, wo Wasser ist, muss auch konserviert werden. Die Hersteller machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Wir stellen häufig in unseren Test fest, dass Produkte für Babys, für Kinder milder konserviert sind, dass sie auch mildere Tenside enthalten. Und wir sehen aber in den Tests auch immer wieder, ja, da sind noch die halogenorganischen Isothiazolinone drin. Also das darf in den flüssigen, also in den Produkten, die wieder von der Haut abgewaschen werden, ist das gesetzlich noch erlaubt. Viele Hersteller haben es schon rausgenommen. Also es ist besser geworden in der Vergangenheit. Aber es ist eben noch nicht überall raus. Was wir auch sehen, ist, dass wir Konservierungsmittel finden, die gar nicht auf der Verpackung deklariert sind, weil diese Tenside eben teilweise auch vorkonserviert sind, wenn die Hersteller die in flüssiger Form in ihre Produkte einmischen. Also wir bringen die Labore, lassen die Labore die Produkte im Labor testen und gucken dann eben auch, ob aus der Vorkonservierung diese Stoffe reinkommen, die eben kritisch sind, die Allergien auslösen können und wo empfindliche Menschen wirklich sagen sollten, nein, da weiche ich auf ein anderes Produkt aus. Also im Prinzip betrifft das Problem der Konservierung all diese Gruppen, die Sie auch genannt haben, wo Wasser drin ist, kann ein Konservierungsmittel drin sein, muss es aus technologischen Gründen. Und da guckt Ökotest eben ganz genau, welche Stoffe sind das? Sind das Stoffe, die Allergien auslösen können? Und ja, es ist leider immer noch so, dass in einem gewissen Prozentsatz von Produkten finden wir auch Stoffe, wo Ökotest sagt, nein, besser durch mildere Konservierer ersetzen.
Können Sie eine Tendenz erkennen, dass bei Bioprodukten weniger schädliche, also umwelt- und auch hautschädliche Konservierungsmittel verwendet werden als bei konventionellen, oder gibt es überall Ausreißer?
Leider muss man sagen, es gibt ab und an auch bei den Bioprodukten insofern Ausreißer, also wir hatten das jetzt kürzlich, dass ein Bioprodukt auch eine halogenorganische Verbindung hatte, wo einfach ein für Naturkosmetik zugelassenes Tensid verunreinigt war, beziehungsweise einfach ein Lieferant sich möglicherweise nicht an die Regeln gehalten hatte. Im Einzelnen kann man das zwar nicht nachvollziehen, aber man muss sagen, es gibt immer wieder Ausreißer, also auch bei den kleinen, netten Firmen, bei den Start-ups. Grundsätzlich ist es aber so, wenn Sie zertifizierte Naturkosmetik kaufen, also Produkte, die ein Kosmos-Siegel haben, ein BDIH-Siegel, und die Hersteller nehmen in der Regel ihren Job sehr ernst, dann sind von vornherein bestimmte Konservierungsmittel ausgeschlossen, die Ökotest auch kritisch sieht. Da haben Sie schon mal von vornherein von dem Regelwerk, was diese Hersteller und Anbieter sich auferlegt haben, eine gewisse Sicherheit, dass diese Produkte auf bestimmte Stoffe wie eben diese problematischen Isothiazolinone von vornherein verzichten oder auch auf hormonell im Verdacht stehende, hormonell wirksam zu sein, Parabene. Diese Stoffe kommen da von vornherein nicht rein. Und im Prinzip, die Regel ist, ja, Naturkosmetik ist hier milder und besser.
Frau Effers, ich habe Sie gerade nicken sehen.
Ja, genau. Das ist eben so, dass die zertifizierte Naturkosmetik Standards hat, die weit über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen und eben nur ganz wenige Konservierungsstoffe zulassen. Und zum Beispiel auch Formaldehydabspalter wird man darin nicht finden. Aber ich fand das ganz interessant, was Frau Scheidecker meinte, dass manchmal die Rohstoffe schon verunreinigt sind. Das ist sowas, da sind wir wirklich auch auf Ökotest angewiesen von der Verbraucherzentrale oder auf Stiftung Warentest, weil wir können leider nichts untersuchen lassen. Wir können checken, was auf der Packung steht, wie alle VerbraucherInnen auch. Aber wir können eben nicht chemisch nachprüfen, ob es stimmt.
Aber jetzt nutze ich mal Ihr Fachwissen als Chemikerin, und wir haben haben gerade schon öfter was gehört von halogenorganischen Verbindungen. Was sind das für Verbindungen und was machen die?
Ja, das könnte zum Beispiel Chlormethylisothiazolinon sein. Und das ist ein Stoff, der eben häufig Kontaktallergien hervorruft. Und das ist wirklich schlimm, wenn man sich da einmal sensibilisiert hat, kann das immer wieder ausbrechen, dass man Kontaktekzeme bekommt. Und das Problem ist, dass der Stoff eben auch in Farben, in Klebern, in Flüssigwaschmitteln und sowas eingesetzt wird. Das heißt, wenn man einmal sensibilisiert ist, ist es schwer, den Stoff wirklich ganz zu vermeiden und nicht mehr in Kontakt zu kommen.
Steht ja nicht auch im Verdacht oder stehen diese halogenorganischen Verbindungen nicht auch in Verdacht, krebserregend zu sein?
Es gibt auch halogenorganische Verbindungen, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein, aber jetzt nicht gerade dieser Konservierungsstoff. Mhm. Was denen aber gemeinsam ist, ist, dass sie häufig in der Umwelt auch wirklich Probleme machen, weil sie nicht so gut abbaubar sind.
Das heißt, sie bleiben lange im Gewässer.
Ja, genau. Mhm.
Es war auch von diesen CIT-Konservierungsstoffen die Regel?
Ja, CIT ist die Abkürzung für Chlormethylisothiazolinon.
Ah, ja, okay.
Genau. Also
ja.
Es wird so unterschiedlich abgekürzt, C-Mit oder CIT oder so. Das ist ein halogenierter Konservierungsstoff.
Ja. Sie hatten ja gerade schon gesagt, Frau Frenzel, dass Sie ja eher die festen Produkte herstellen. Das heißt, aber wenn man zum Beispiel ein Shampoo oder eine Waschlotion herstellen will, das gibt es ja auch als Tipp in Ihrem Selbstmachanleitung, dann müssen die ja auch eine Zeit lang konserviert werden. Auf was greifen Sie denn da zurück für Konservierungsmittel?
Wir greifen ungern überhaupt auf Konservierungsmittel zu. Das ist aber natürlich jedem selber überlassen, der sein Shampoo selber macht. Ich würde eigentlich empfehlen, eine kleine Menge selber zu machen, die einfach nicht konserviert werden muss, die man dann entweder gleich verbraucht oder im Kühlschrank aufhebt oder eben auf feste Produkte zurückzugreifen. Da kann dann höchstens das Fett ranzig werden. Das kann man mit Vitamin C oder mit Vitamin E-Öl, das auch als Tocopherol bekannt ist, konservieren und so wirklich lange haltbar machen. Also Shampoo-Bars zum Beispiel kann man sich mehrere auf einmal machen und die halten dann auch mehrere Monate lang.
Mhm. Vitamin C ist ja schon lange, auch wenn man jetzt an Sauerkraut oder sowas denkt, also ein schon lange bewährtes Konservierungsmittel. Wird das in der Kosmetik auch angewandt?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Aha. Also es gibt Konservierungsmittel, die wirken Biozid, die verhindern, dass Bakterien und Pilze wachsen können. Mhm. Während jetzt diese Stoffe Vitamin C und Vitamin E antioxidativ wirken und die verhindern, dass Fette zum Beispiel ranzig werden. Aber die verhindern nicht, dass Mikroorganismen im Produkt wachsen können. Also das ist nochmal ein Unterschied.
Mhm. Frau Scheidecker, ich habe Sie husten hören in der Leitung. Sie sind uns ja nur zugeschaltet, aber dennoch präsent. Möchten Sie ergänzen?
Ja, beim Stichwort Vitamin C, Vitamin E, das ist, können technologische Funktionen haben, aber das, was wir halt häufig sehen, ist, dass diese Stoffe zu Werbezwecken eingesetzt werden. Ne? Also dass sie dann auf der Verpackung groß Vitamin E, Vitamin C und antioxidativ gegen Hautalterung und so weiter. Also diese Stoffe haben quasi zwei Gesichter. Die können ein bisschen technologischen Effekt haben, sind aber von vielen Marketingabteilungen werden die einfach für Werbezwecke gebraucht, aus unserer Sicht auch ein bisschen missbraucht, weil die Effekte gerade jetzt in Produkten, die wieder abgewaschen werden von der Haut, für die Schönheit der Haut natürlich quasi nicht existent sind. Deshalb habe ich beim Stichwort Vitamin C ein bisschen gehustet, weil wir von Ökotest kennen eben diese Werbung der Hersteller, die ja auch immer eine Rolle spielt, wenn es darum geht, welche Produkte positioniere ich wie grün, gesund, natürlich toll sind meine Produkte. Und das ist ein großes Thema von uns, da einfach aufzuklären, die Leute aufzuklären und zu sagen, ja, kommt, guckt euch die Sachen genau an. Wir zeigen, wo die Grenzen dieser Produktkategorien sind. Wir zeigen aber auch, was wirkliche Effekte sind, was Nachhaltigkeitseffekte sind. Und da sind diese Vitamindiskussion im Bereich der Kosmetik ist eigentlich immer da.
Mhm. bei Effers?
Ja, ich würde da auch gerne noch was ergänzen, weil das ist ganz beliebt in der Kosmetikwerbung, Pflanzen in den Vordergrund zu stellen, zum Beispiel da dick drauf zu schreiben mit Aloe Vera oder mit, weiß ich nicht, Jojobaöl oder irgendwie sowas. Und wenn man sich das dann hinten auf der Verpackung anguckt, die Inhaltsstoffe sind der Menge nachgeordnet. Und oft taucht Aloe Vera noch hinterm Konservierungsmittel auf. Also das heißt, das ist da in Spuren enthalten, so ungefähr.
Homöopathisch
und das
dosiert.
Ist wirklich, also Greenwashing in dieser Hinsicht ist in der Kosmetik sehr verbreitet. Und da soll man sich wirklich nicht voll in die Irre führen lassen. Und anders als in Lebensmittel muss leider der beworbene Stoff nicht in Prozentzahlen angegeben werden. Bei der Haselnussschokolade steht drauf, wie viel Prozent Haselnüsse drin sind. Beim Aloe Vera Shampoo muss es nicht draufstehen.
Mhm. Frau Frenzel?
Ja, das ist ja der Vorteil beim Selbermachen, dass man da halt wirklich weiß, wie viel von jedem Stoff drin ist. Und wenn ich mir ein Shampoo aus 3 Zutaten mische, dann nimmt die Kakaobutter zum Beispiel wirklich einen hohen Prozentsatz ein und steht nicht nur auf dem Etikett. Also da kann ich einfach selber bestimmen, was ich haben möchte und was ich auch gut vertrage. Das ist ja dann vielleicht auch ein Prozess, dass man ausprobiert, was besonders gut für die eigenen Bedürfnisse passt. Was man mit einem Produkt aus dem Supermarktregal halt so nicht haben kann.
Ja, also man mischt sich mehr pflegende Substanzen ein, wenn man zum Beispiel trockene Haare hat. Und also man kann es direkt auf seine Bedürfnisse. Ich habe auch interessanterweise gelesen in Ihrem Buch, dass man auch mit Roggenmehl ein gutes Shampoo herstellen kann.
Genau, das ist dann natürlich die allereinfachste Variante eines selbstgemachten Produkts. Da braucht man einfach nur den Küchenschrank aufzumachen. Man mischt Roggenmehl mit Wasser und kann dadurch die Haare reinigen. Das Roggenmehl fungiert als Emulgator bzw. zieht halt das Fett an und sorgt so für eine Entfettung der Haare. Und gleichzeitig pflegt es durch enthaltene Vitamine und Mineralien die Haare auch noch. Also es ist wirklich sehr, sehr wirksam. Es schäumt zwar nicht wie ein klassisches Shampoo, ist dadurch vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, aber sehr wirksam.
Mhm. Wenn man hinten auf die Verpackungen schaut, sei es jetzt hier so eine einfache Papierverpackung, die ich mal mitgebracht habe von einer Bioseife, als auch auf diese Flaschen und Tiegel, da steht ganz oft einfach nur Parfüm. Was kann sich denn hinter dem Begriff Parfüm alles verbergen, Frau Effers?
Ja, da kann im Prinzip die ganze Welt der Duftstoffe sich verbergen. Das ist leider nur so, dass 26 allergieauslösende Duftstoffe einzeln deklariert werden müssen. Und alles andere darf sich hinter Parfüm verstecken. Und da weiß man dann wirklich nicht, was es ist. Handelt es sich zum Beispiel um polyzyklische oder Nitromoschusverbindungen oder vielleicht noch andere allergieauslösende Substanzen? Das ist völlig intransparent und für Allergiker vielleicht auch gar nicht so einfach dann.
Frau Scheidecker, was sind denn Ihre Erfahrungen bei Parfüm? Was steckt dahinter?
Da steckt jede Menge dahinter. Wir lassen die Produkte ja auch auf ein umfangreiches Spektrum an Duftstoffen untersuchen. Also wir lassen auf diese 26 Deklarationspflichtigen untersuchen. Da stellen wir fest, da gibt es auch Durcheinander. Also nicht immer ist das, was deklariert ist, auch drin und vice versa. Und es sind aber vor allen Dingen Duftstoffe auch drin, die, wie Frau Effers sagt, nicht auf der Verpackung stehen müssen. Das sind insbesondere diese seit langem kritisierten Moschusverbindungen, die sind in der Umwelt ein Riesenproblem, bauen sich ganz, ganz schwer ab, reichern sich aber auch im Fettgewebe an. Die werden in der Muttermilch gefunden. Stehen teilweise im Verdacht, hormonell zu wirken. Also man weiß das sehr lange. Wir finden die immer wieder. Also jetzt aktuell beispielsweise im Neunerheft, was wir jetzt seit heute auf dem Markt haben, haben wir feste Gesichtsreiniger getestet, was ja genau unser Thema hier ist. Mhm. Und das ist toll, dass es solche Produkte gibt. Aber da ist nicht alles grün. Wir haben darunter auch ein Produkt, wo wir eben diese künstlichen Moschusverbindungen gefunden haben. Wir haben in unserem Test Duschgele aus dem letzten Monat ebenfalls künstliche Moschusverbindungen, die Duftstoffe auch wie Cinnamal. Das ist ein Duftstoff, der sehr häufig Allergien auslöst und den wir dann auch, um 2 Noten in unseren Tests abwerten, wo wir einfach sagen, es ist völlig okay, wenn man einen schönen Duft haben will. Das ist ja auch das Wohlfühlerlebnis von Duschen, Waschen, Kosmetik, wunderbar. Aber Stoffe, von denen bekannt ist, dass sie solche Probleme machen, das prangern wir eben an. Und gerade was die Moschusdüfte angeht, das sehen wir wirklich sehr kritisch.
Haben Sie denn im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass solche Verbindungen seltener eingesetzt werden? Weil Sie prangern das ja schon länger an.
Ja, was wir feststellen, ist schon, dass Hersteller und Anbieter, die das ernst nehmen, schon versuchen, da nachzuziehen. Also gerade was die Moschusverbindung, die allergieauslösenden Duftstoffe angeht, das ist ja einfach möglich. Also was wir sehen, ist eben, dass bestimmte große Marken, die bestimmte Duftrichtung eben vertreten, da erst reagieren, wenn tatsächlich etwas verboten wird. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier jetzt der Duftstoff Lilial. Der ist seit März dieses Jahres ist der verboten. Der gilt auch als allergieauslösend, musste immer deklariert werden auf der Verpackung. Und es war von Anfang, ja, sehr lange schon klar, seit sich die gesetzgebenden Gremien mit diesem Stoff beschäftigen. Achtung, da ist auch ein Potenzial, dass der reproduktionstoxisch ist. Also da ist noch mehr als Allergie. Mhm. Das hat Jahre gedauert dann, bis der verboten wurde. Der ist jetzt verboten und wir haben den bis vor kurzem noch in den Produkten gefunden, obwohl diese Diskussion war virulent. Die Hersteller wussten davon. Mhm. Und das ist eben das, was große Unternehmen, die eben ja doch auf dem breiten Massenmarkt oder vielleicht sogar im Luxussegment unterwegs sind, die legen da weitaus weniger Wert.
Wir machen nach den Nachrichten weiter, genau an der Stelle. Bis gleich hier im Marktplatz im Deutschlandfunk. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. Heute Silikone, Parabene, Mikroplastik. Was steckt in Seifen, Shampoo und Co.? Ich darf Ihnen an der Stelle nochmal meine Gäste vorstellen. Das ist zugeschaltet aus Frankfurt Kerstin Scheidecker, Chefredakteurin des Verbrauchermagazins Ökotest, Kerstin Effers, Referentin bei der Verbraucherzentrale NRW und Annette Frenzel, Autorin beim Smarticular Verlag in Berlin. Wir haben uns ja gerade über das Kleingedruckte unterhalten, hinten auf den Verpackungen, und ganz oft wird ausgelobt, dass etwas ohne Silikone ist. Das wirft natürlich die Frage auf, was machen Silikone überhaupt in Shampoos oder in anderen seifenähnlichen Substanzen? Frau Effers.
Ja, Silikone, die können sich wie so ein Film auf die Haut oder auf das Haar legen und wirken dann glättend. Das fühlt sich erstmal gut an. Das Problem ist aber, dass die bestimmte Silikone vor allen Dingen gar nicht gut abbaubar sind in der Umwelt. Und deshalb sind diese ringförmigen Silikone sogar schon auf der Liste der besonders besorgniserregenden Schadstoffe. Und in Kosmetik werden sie teilweise trotzdem noch eingesetzt. In abspülbarer Kosmetik gibt es da jetzt Regelungen. Und das ist eben, was die Frau Scheidecker schon meinte. Also auf freiwilligen Verzicht zu setzen, ist wirklich schwierig. Also das Umweltbundesamt hat wirklich jahrelang gefordert, dass diese Stoffe aus Kosmetik verschwinden müssen. Und das hat dann erst funktioniert wieder, nachdem ein Verbot kam. Und dann sind die Verbote auch nicht logisch. Dann wird es eben in abspülbarer Kosmetik verboten. Aber was passiert denn mit der Bodylotion beim Duschen? Ja? Also es ist ja nicht so, dass die nicht auch in der Umwelt landen würde.
Und was stellt die an in der Umwelt?
Ja, diese ringförmigen Silikone, da gibt es das D4, das steht im Verdacht, auch hormonell aktiv zu sein. Und die sind einfach auch persistent, die sind schwer abbaubar.
Also sozusagen Ewigkeitschemikalien, wie man die so salopp nennt.
Genau,
Wir haben jetzt eine Hörerin zugeschaltet aus Nürnberg, Frau Meier. Können Sie uns hören?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also ich kann Ihnen nur sagen, aus eigener Erfahrung, als Verbraucher, wenn Sie da anfangen, das verstehen zu wollen, da haben Sie keine Chance. Also ich habe mich da rein vertieft, sehr schwer. Und Sie kriegen auch widersprüchliche Aussagen. Also ich verstehe das nicht. Also bei mir ist es so, ich habe auch eine sehr empfindliche Haut und ich habe aus allen Segmenten schon Sachen ausprobiert und es gibt in jedem Segment Dinge, die ich vertrage und nicht vertrage, auch im Apotheker-, günstig- und Hochpreissegment. Aber was ist denn jetzt der Unterschied oder wonach kann ich mich richten? Ist es der Preis? Bin ich da auf der sicheren Seite, so ein Tiegel für 100 Euro? Oder der hat aber auch genauso eine Latte von Inhaltsstoffen? Oder kann ich auch einfach, was ich vertrage, ist das ein Indikator? Und das Zweite, was mich immer interessiert, beim Friseur, wenn Sie ein Shampoo kaufen, kostet es teilweise um die 30 Euro teilweise. Und dann gibt es günstige. Und dann vertrage ich auch in jedem Segment. Also wonach kann ich mich da noch richten? Und die Inhaltsstoffliste, die ist ja überall gleich lang, teilweise identisch.
Wir wollen mal versuchen, Ihre Fragen hier abzuarbeiten. Frau Effers hat gerade schon den Kopf geschüttelt an einer Stelle. Ich glaube, bei der Frage, ist teuer immer gleich gut? Ne? Da haben Sie vehement verneint.
Genau, also wir haben uns auch mal so Luxusprodukte angeguckt und gerade da haben wir die halogenorganischen Verbindungen und Benzophenone als UV-Filter im Shampoo. Warum die da drin sind, weiß der Kuckuck. Ja. Also da haben wir Sachen gefunden, da dachten wir, ja, geht's noch so. Und auch wenn man sich so Tests der Stiftung Warentest anguckt, ist es ja auch häufig so, dass preiswerte Produkte auch gut abschneiden. Woran man sich gut orientieren kann, also dass gerade wenn man empfindliche Haut hat, Allergien hat, dann empfehle ich auf unbeduftete Produkte mit Naturkosmetik-Siegel zurückzugreifen. Die haben auch in der Regel deutlich weniger Inhaltsstoffe. Und dann diese auch sparsam zu verwenden, weil wir haben ja eben schon gehört, dass Tenside die Haut entfetten oder fettlösend sind. Und je mehr ich entfette, umso mehr reize ich das, muss ich wieder nachfetten. Und deshalb weniger ist mehr. Und manchmal reicht auch warmes Wasser.
Hm. Frau Scheidecker, stimmen Sie dem zu?
Das ist absolut auch die Erfahrung aus den Ökotests, dass teuer ist nicht gleich gut, ganz im Gegenteil. Also wenn wir edle Körperlotionen testen, hochpreisige Produkte, da sind sehr häufig die Moschusdüfte drin, sehr häufig die allergieauslösenden Duftstoffe. Diese Hersteller haben eben ganz andere Prioritäten. Also Preis ist absolut kein Indikator für Qualität. Ganz im Gegenteil, unsere Erfahrung ist, die Produkte der Discounter, der Drogeriemärkte, die Eigenmarken der großen Drogeriemärkte verzichten häufig auf bestimmte sehr problematische Substanzen, versuchen da gute Produkte zu machen, schneiden in Ökotests sehr häufig sehr gut ab. Also wenn Geld ein Kriterium ist, dann gerne nach den bei uns sehr gut getesteten günstigen Produkten gucken, was die Verträglichkeit angeht. Ist es leider nun mal so, es gibt eine Reihe von Stoffen, auf die sehr viele Menschen reagieren, beispielsweise eben diese allergieauslösenden Duftstoffe wie Cinnamal, die dann auch abgetestet werden beim Allergologen, wenn es um Kontaktallergien geht, dann weiß man, man ist auf diesen Duftstoffmix allergisch. Aber es gibt eben unendlich viele Substanzen, auf die einzelne Menschen oder ein paar Menschen reagieren. Und da kann ich der Hörerin einfach nur raten, vertrauen Sie sich selbst. Wenn Ihre Haut da eben auf ein Produkt reagiert, dann nehmen Sie das nicht. Und ich kenne das von vielen Freundin, auch von mir selbst. Es ist manchmal nicht nachvollziehbar, warum man auf bestimmte Produkte reagiert. Gerade im Naturkosmetikbereich gibt es eben halt auch viele ätherische Öle, die als Duftstoffe zum Einsatz kommen. Das ist für empfindliche Menschen auch nicht immer das Mittel oder die Lotion oder das Shampoo der Wahl. Und da vertrauen Sie sich selbst am besten. Und was das Friseurshampoo angeht, da kann ich auch berichten, da hatten wir auch schon einen Test gemacht und da gilt genau das Gleiche. Ne? Also Sie kommen zum Friseur und die Friseurin sagt Ihnen, ja, benutzen Sie keine Shampoos mit Silikon, weil das hat neben, also die spricht da nicht von Umwelteffekten, sondern sagt, naja, das lagert sich am Haar ab und die Haarfarbe kommt da nicht so gut ans Haar und da werden Sie das färbt dann vielleicht nicht so gut. Verwenden Sie ein Shampoo ohne Silikone und dann verkauft die Ihnen aber eisenharten Shampoo mit reihenweise Silikon aus der Theke, weil sie natürlich im Kleingedruckten vielleicht jetzt auch nicht so bewandert ist und sich da an das Marketing ihrer Vertreter hält. Also diese Friseurprodukte sind technologisch super. Da sind viele haarweich machende Substanzen, eben auch Silikone, die sich dann ums Haar legen und schön glattes Haar machen. Das sind Duftstoffe, die riechen auch gut. Das sind tolle Wohlfühlprodukte, kosten das Zehnfache wie ein Markenshampoo, das 30-fache wie eine Eigenmarke. Aber das ist am Ende ist es ein Shampoo. Mhm. Und die Haare kriegen sie also gut gewaschen und ein gutes Haargefühl. Da spielt der Preis keine Rolle.
Frau Frenzel, Frau Meier sagte ja gerade, dass sie mit dieser langen Liste ihre Probleme hat und dann ja auch gar nicht genau weiß, was drin ist. Wenn man selber macht, weiß sie ja, was drin ist. Ne? Wie würden
genau.
Sie denn?
Ja, gerade wer empfindliche oder auch zu Allergien neigende Haut hat, ist eigentlich mit dem Selbermachen am besten bedient, weil man da wirklich mit wenigen Inhaltsstoffen anfangen kann und die reichen vielleicht auch schon aus. Und bei Bedarf kann man dann zum Beispiel entweder Duft oder weitere Wirkungen hinzufügen, zum Beispiel durch ätherische Öle. Da weiß man dann aber eben auch ganz genau, was drin ist. Und wer ein hochwertiges ätherisches Öl zugibt, ist da auf der sicheren Seite, während viele eben Duftstoffe ja dann synthetischen Ursprungs sind. Allerdings darf man auch nicht den Fehler machen, ätherische Öle zu unterschätzen. Also das sind hochwirksame Substanzen. Auch da muss man halt probieren, ob man sie verträgt, am besten an einer kleinen Hautstelle. Aber man kann es eben selber aussuchen und selber bestimmen. Mhm. Das ist der Vorteil.
Frau Meier, ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen geholfen.
Ja, und ist noch eine letzte Frage. Dieses Label Kollagenbilden, so im Anti-Age-Bereich, Vitamin C, weil Sie es angesprochen haben, ist das nur Marketing? Gibt es dieses in den Serien, dieses Kollagenbildende Substanzen, da kann man wohl auch nicht drauf geben?
Also ehrlich gesagt kümmern wir uns ja eher um Seifen, Shampoos und Rasierschäume. Aber
ja, okay,
vielleicht hat Frau Scheidecker da eine ganz kurze Antwort zu.
Ja, die Hörerin hat absolut recht. Vergessen Sie es. Also ob jetzt was Sie wieder abwaschen oder eine Creme. Die Creme kommt gar nicht dahin, wo das Kollagen gebildet werden soll. Es gibt einen Riesenstreit um Kollagen. Es gibt ja auch mittlerweile Firmen, die verkaufen Ampullen. Also es ist en vogue, das jetzt wieder oral aufzunehmen, zu schlucken. Und das soll dann auch Effekte auf die Haut haben. Ich kann nur so viel sagen, das ist wie beim Gummibärchen essen, das nützt auch nichts. Also aus unserer Sicht alles, was wir recherchiert haben, was wir befragt haben, ob sie jetzt Ampullen trinken, ob sie sich kollagenbildende Cremes, dass die biologischen Effekte des Körpers, das ist so komplex, dass hier überhaupt kein Nutzen vorhanden sein wird. Kaufen Sie eine gute, günstige Creme, mit der Sie sich wohlfühlen, die ein schönes Hautgefühl macht. Also Kosmetik wird am Altern leider nichts ändern.
Frau Meier, damit entlassen Sie Sie wieder aus dieser Sendung und wenden uns nach Berlin. Frau Dudi, Sie sind auch schon länger zugeschaltet. Sie verzichten ganz auf Seifen, habe ich gehört.
Das stimmt. Ich habe Neurodermitis ganz stark seit meiner Kindheit und habe alles Mögliche ausprobiert. An verschiedenen Seifen, auch Apotheke, Seife, die man in der Apotheke kaufen kann. Genauso auch mit Verzicht auf Cremes und allem Möglichen. Und dann habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren in einem Forum im Internet gelesen, versuchen Sie es doch mal mit Apfelessig. Und seitdem wasche ich mich ausschließlich auch die Haare und die Haut nur mit Wasser und Apfelessig. Und meine Neurodermitis ist seitdem weg. Und das wirklich, nachdem ich jahrzehntelang nur Neurodermitis hatte.
Das
genau.
Ist ja auch ein guter Hinweis an alle anderen Hörerinnen
und Hörer. Ja, jetzt frage ich mich nur manchmal schon auch, ist das eigentlich ausreichend? Also braucht man ab und zu mal Seife? Oder ist das auch reinigend genug, wenn ich Apfelessig benutze?
Ich schaue jetzt gerade kurz Frau Frenzel an, weil in dem Smarticular Verlag ist auch ein Buch erschienen mit dem Titel 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Und ich glaube, Apfelessig ist eines dieser Inhaltsstoffe, die eine Drogerie ersetzen. Was meinen Sie, reicht das, die Reinigung mit Apfelessig?
Ich würde sagen, ja. Apfelessig ist ein gutes Mittel. Es entspricht ungefähr dem pH-Wert der Haut. Deswegen ist es besonders hautfreundlich. Und Apfelessig enthält viele gesunde Inhaltsstoffe, die der Haut gut tun. Und Seife braucht die Haut eigentlich sowieso nicht. Also wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, ist das die beste Lösung für Sie. Es gibt auch bei der Haarwäsche, das ist gewöhnungsbedürftig, aber es gibt die No-Poo-Methode. Das heißt, dass man eigentlich die Haare nur mit Wasser wäscht oder jedenfalls ohne Tenside und ohne Shampoo. Das ist vollkommen ausreichend. Der Mensch lebt ja noch nicht lange mit Shampoo und die Haare werden eigentlich durch das eigene Haarfett gepflegt und sind sauber.
Mhm. Nehmen Sie, Frau Dudi, unverdünnten Apfelessig oder gibt es da irgendein Mischungsverhältnis?
Also bei der Haarwäsche nehme ich mir so einen kleinen Bottich und mache immer so nach Gefühl. So mittlerweile, früher habe ich das so abgemessen, aber jetzt nehme ich einfach mal ein paar Schwaps und dann verdünne ich das immer. Mhm. Und unter der Dusche ist es klar, kommt ein bisschen Apfelessig auf den Waschlappen und dann kommt halt Wasser dazu und so wasche ich mich seit fast 4 Jahren, ja.
Ist denn da jeder Apfelessig, den gibt es ja auch in einer sehr günstigen
Bio.
Form?
Bio. Also ich habe den günstigen noch nicht probiert. Ich nehme immer Bio-Apfelessig und ich habe wirklich keinerlei allergische Reaktionen und auch keine Trockenheit. Das war immer meine große Befürchtung, dass meine Haut vielleicht austrocknet. Gar nicht. Also ich bin super zufrieden damit und nur manchmal denke ich halt, oh Gott, vielleicht habe ich ja ein Mikrobiom auf der Haut, was total gefährlich ist und wenn ich mich mal verletze oder so, dann schlägt das dann zu Buche. Aber ich bin super zufrieden auch mit der Entwicklung der Neurodermitis.
Naja, also wenn die Haut gesünder ist, dann glaube ich, kann das Mikrobiom nicht das Problem sein. Vielen Dank für Ihren, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer bereichernden Hinweis, denn es gibt ja viele mit allergischen Reaktionen oder mit Neurodermitis und anderen Hautkrankheiten. Danke nach Berlin für diesen Tipp. Jetzt haben wir ja schon verschiedene Tipps bekommen. Ich hatte vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, diesen Unterschied oder diese neue Marktentwicklung in der Breite. Im Unverpacktladen gab es das ja schon länger. Feste Produkte. Es gibt feste Gesichtsseifen, es gibt feste Shampoos inzwischen. Mir scheint, wenn man bedenkt, was es für die Umwelt macht, sind die festen Sachen definitiv auf der richtigen Seite, weil man ja einfach nicht so viel Wasser in einer teuren Plastikverpackung hin und her schifft. Gibt es denn noch andere Vorzüge bei festen Produkten? Meine Frage geht zuerst an Frau Effers mit dem chemischen Blick auf das Produkt und dann würde ich ganz gerne Richtung Ökotest fragen.
Ja, also wie Frau Scheidecker von Ökotest meinte, muss man auch bei den festen Produkten genau hingucken. Aber eine Sache kann man, glaube ich, schon verallgemeinern. Und zwar, dass man nicht konservieren muss, weil kein Wasser drin ist. Und man hat dann eben keine Formaldehydabspalter oder Isothiazolinone oder Parabene oder andere Konservierungsmittel in der Regel drin. Es gibt ganz wenige Hersteller, die dann doch ein bisschen Wasser selbst in einem festen Produkt haben und die dann doch noch ein Konservierungsmittel, aber das ist die absolute Ausnahme. Normalerweise sind diese Produkte nicht konserviert und das müssen sie dann auch nicht sein, weil ohne Wasser wächst kein Bakterium und kein Pilz.
Mhm. Frau Scheidecker, Sie haben ja ausführlich getestet. Wie war denn so insgesamt das Ergebnis?
Also insgesamt fallen die Tests von festen Waschprodukten gut aus. Besser tendenziell als die von flüssigen Produkten, weil eben auf diese kritischen Konservierungsstoffe in der Regel verzichtet wird, weil auch viele Naturkosmetikanbieter darunter sind. Das sind natürlich Pioniere in dem Bereich und weil auch die Verpackungen einfach großartig sind. Also wir haben jetzt bei Ökotest auch seit einiger Zeit, gucken wir uns auch die Verpackungen an, fordern, dass da ein Anteil von recyceltem Kunststoff, wenn das so ist, drin ist. Und das fällt natürlich bei den festen Produkten in den meisten Fällen einfach weg. Da haben Sie ein kleines Papierchen, haben einen kleinen Karton. Das ist aus Nachhaltigkeits- und Umweltgründen natürlich super. Und wenn Sie so als Faustregel nehmen, also 100 Gramm festes Waschstück ersetzen Ihnen 2 bis 3 Duschgelpackungen, Plastikflaschen mit 250 Milliliter Inhalt, also je nach Produkt. Das ist schon eine ganze Menge Müll, der aus dem Badezimmer verschwindet. Und deshalb finden wir das natürlich eine sensationelle Entwicklung, dass es in der Breite wieder wirklich tolle Produkte gibt. Es gibt ja auch, also muss man ja sagen, das ist ja jetzt nicht das Rad komplett neu erfunden. Es gibt zum einen ja die festen Seifen, das gibt es. Es ist ja der Ursprung jedes Waschmittels praktisch, die gute alte Seife. Und der Unterschied zu den modernen Produkten ist halt, dass die mit synthetischen Tensiden arbeiten, also Tenside, die den pH-Wert anders einstellen. Die sind eben nicht so basisch, wie es die Seifen sind, sondern fühlen sich angenehmer auf der Haut an, sind für empfindliche Menschen auch besser. Aber auch das kennen wir, ne? Von diesen seifenfreien Waschstücken aus dem medizinischen Bereich. Die gibt es auch seit Jahrzehnten. Was jetzt eben neu ist, dass viele große Firmen mit einsteigen in diese festen Segmente, also seifenfreie feste Waschstücke, dass die Waschstücke nicht mehr diese medizinische Anmutung haben, sondern dass die auch gut beduftet sind, dass es ganz hippe Produkte teilweise sind. Das freut uns bei Ökotest natürlich besonders. Was wir aber halt auch sehen, ne, Hipness und gute Beduftung bringt dann eben auch wieder Probleme. Da haben wir jetzt ein festes Waschstück mit polyzyklischen Moschusverbindungen. Dieses Problem bleibt auch bei den festen Produkten, dass man halt im Labor nochmal genau hingucken muss, was verwenden die Anbieter.
Mhm. Sind denn die festen Produkte auch so gut auf bestimmte Haut- und Haarbedürfnisse abgestimmt und angepasst?
Das wird immer elaborierter. Also es fing an mit den festen Duschen. Jetzt aktuell haben wir getestet Gesichtsreinigung. Die Gesichtsreinigung hat dann eben noch ein bisschen mehr Öl drin, also mehr noch rückfettendere Substanzen, ist noch ein bisschen milder. Das kann ein bisschen milder sein, aber es ist natürlich auch eine Marketinggeschichte. Mhm. Also das wird ausdifferenziert. Jetzt haben Sie dann in Ihrem Säckchen nicht nur das feste Duschgel in der Dusche hängen, sondern Sie haben auch die Seife für die Hände, Sie haben das Stückchen, das sind die Mechanismen des Kosmetikmarkts, die sich hier auch wieder manifestieren. Aber wenn es so eine gute Sache ist wie feste Reinigungsmittel, why not? Und ja, also der Markt bietet inzwischen für alle Bedürfnisse Produkte an. Es gibt mittlerweile sogar Pflegeprodukte in Fest. Also Sie können schon eine Körperbutter kaufen. Es gibt erste Cremes, also in Anführungszeichen, also Gesichtspflegemittel in fester Form. Also es ist ein Megatrend, würde ich sagen, im Kosmetikmarkt und tatsächlich einer, der einfach nachhaltig ist und der gut ist. Insofern, ja, toll.
Herr Frey, Sie sind uns zugeschaltet. Sie haben auch noch einen Tipp für uns.
Ja, genau. Ich werde es versuchen, kurz zu machen. Es geht um eine App, die diese ganze Problematik mit den Inhaltsstoffen relativ gut zusammenfasst. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja kein Experte. Ich weiß natürlich wiederum nicht, wie gut diese App ist, also wie seriös die ist. Und zwar ist es so, diese App heißt Code Check. Mit der scannt man den Barcode der Produkte. Und dann wird einem in einer visuellen Darstellung gezeigt, wie umweltverträglich das Produkt ist. Also es ist dann ein Kreis, der grün, rot und orange erscheinen kann. Und je nachdem, wie viele Anteile sozusagen eben unverträglich oder verträglich sind, wird eben das unterschiedlich in diesen Farben dargestellt. Und dann später kommt auch noch ein Erklärtext dazu. Mhm. Ja, weil ich stehe natürlich genau wie alle, wie die meisten, vor dem Problem, dass ich diese ganzen chemischen Verbindungen nicht wirklich beurteilen kann.
Naja, und dann braucht man auch unbedingt eine Brille, weil es ja auch wirklich kleingedruckt ist. Ne? Mhm.
Und das Ganze steht und fällt natürlich mit der Seriosität, also mit der Qualität dieser App. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich sozusagen eine Verbindung also gesehen habe zwischen zum Beispiel Testurteilen und dem, was dann in diesem Kreis erscheint. Also das war sozusagen stimmig zueinander. Mhm. Oder Naturprodukte in Anführungszeichen haben oft besser abgeschnitten als jetzt so, sagen wir mal, alle Weltprodukte.
Ja. Ja. Code-Check heißt diese App?
Code-Check, genau, ja. Ja, man braucht natürlich ein Smartphone mit Kamera, ja, damit man eben den Barcode auch einscannen kann. Genau.
Herr Frey, vielen Dank für diesen Tipp. Ich frage hier mal ganz kurz in der Runde, ob diese App eigentlich bekannt ist. Mhm. Ja, ich überall sehe ich nicken.
Ah ja.
Okay. Ja,
Frau Evers. Das wäre für mich selbst auch sehr interessant, wie die beurteilt wird.
Ja, ich gebe die Frage direkt hier weiter.
Danke.
Frau Evers.
Ich sage auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss, Herr Frey. Frau Effer, Sie nicken kennend.
Ja, ich kenne diese App und die ist auch ganz gut, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Im Detail kann man da vielleicht nochmal hier und da was in Frage stellen und wo man vielleicht auch nochmal drauf achten muss, ob die Inhaltsstoffe, die da angegeben sind, tatsächlich die sind, die auch auf der Verpackung stehen, weil sich häufig Rezepturen ändern, ohne dass sich unbedingt auch der Barcode ändert. Also gerade Allergiker sollten da nochmal genauer hinschauen. Und meine Strategie, wenn mich VerbraucherInnen fragen, worauf kann ich achten, dann sage ich, achten Sie auf Naturkosmetik-Siegel. Mhm. Und wenn Sie Allergien haben, dann aus der Kombination von Naturkosmetik-Siegel und dem Siegel vom Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, weil das sind dann auch unbeduftete Produkte, die wirklich dann noch weniger Inhaltsstoffe enthalten können. Und ich empfehle nicht so sehr, mit den Apps unterwegs zu sein, weil es geht einfach noch einfacher.
Mhm. Frau Frenzel, Sie haben aber auch gerade genickt, als der Name CodeCheck dieser App fiel.
Genau, kann ich auch nur beipflichten. Ich kenne die App und ich finde, das ist für Leute, die eben als Laien vor dem Shampoo-Regal stehen, erstmal eine gute Hilfe. Aber natürlich sollte man sich bei Bedarf und gerade wenn man allergisch Probleme hat oder empfindliche Haut, dann noch detaillierter damit befassen.
Ich hatte gerade noch eine ganz praktische Frage. Diese festen Seifen bleiben ja nicht unbedingt fest. Die werden ja auch gerne mal so feuchte Klumpen. Was mache ich denn da?
Ja, also ich lege meine oben auf die Umrandung von der Dusche und da kann die super trocknen und ich hatte noch nie einen feuchten Klumpen. Oder es gibt halt diese Sisalsäckchen da und wenn man die nicht nass macht, sondern trocken lässt und das da reinpackt, dann kann man das da auch schön zum Trocknen aufhängen. Also die Stiftung Warentest hat sogar empfohlen, in Nylonsäckchen könnte man die stecken und aufhängen, damit die schön trocknen können.
Das sind die Probiersäckchen, die man immer beim Schuhladen braucht.
Ja, zum Beispiel. Ja. Das sieht zwar optisch vielleicht nicht so ansprechend aus. Dann. Also es gibt, man kann auch ein Loch reinbohren und eine Schnur durchziehen und das damit aufhängen. Hauptsache, das Ding kann gut trocknen und dann wird es auch nicht matschig.
Sehr gut.
Und kleine Reststücke, die kann man dann auch in Wasser auflösen und dann wie ein Shampoo benutzen, okay, wenn man dann noch so einen Krümmel hat.
Genau. Prima. Um weitere Details der Deklarierung und der Aufbewahrung kümmern wir uns im dritten Teil des Marktplatzes nach den Nachrichten. Silikone, Parabene, Mikroplastik, was steckt in Seifen, Shampoo und Co. ist unser Thema. Und zur dritten Runde begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Wir haben uns gerade noch über Apps unterhalten, die uns einen Hinweis geben können. Und mein Kollege Thomas Meinert hat mit dem Telefonteam die Fragen der Hörerinnen und Hörer gesammelt und kamen noch mal Hinweise
auf Apps. CodeCheck kam gleich mehrmals und dann gibt es noch einen Hinweis auf die App Fox, ToxFox, T-O-X-F-O-X, App vom BUND und auf die App Yuka, U-K-A, also noch mal zwei weitere Apps. Frau Scheidecker, können Sie was zu diesen beiden Apps noch sagen?
Ja, also grundsätzlich immer gut, sich über Stoffe zu informieren. Ich kenn die Apps, was ich aber halt sagen muss, es ist leider nicht immer drin, was draufsteht. Also meine Erfahrung mit den Apps ist zum einen, die sind nicht unbedingt immer auf dem aktuellsten Stand, was Einschätzungen angeht, was toxikologische Einschätzungen angeht. Manchmal sind die Dinge auch ein bisschen komplizierter und erklärungsbedürftiger, was wir halt von Ökotest versuchen, mit unseren Tests auch in den Texten immer mitzuliefern. Zum anderen ist eben, wenn Sie was kennen und was draufsteht, ist halt nicht immer drin. Also es kann veraltet sein, wie Frau Effers sagte, der Barcode kann auch der alte sein. Es kann aber auch einfach sein, Sie haben Stoffe drin, die Hersteller halt nicht deklarieren müssen. Wie diese problematischen Duftstoffe, polyzyklische Moschusverbindungen, das ist unter dem schönen Begriff Parfüm subsumiert. Und es können halt Konservierungsmittel drin stecken, die auch nicht deklariert sind. Also Sie kriegen vielleicht einen Überblick. Sie können sich natürlich auch in diese INCI-Nomenklatur damit schlau machen. Was sind die wichtigsten Sachen? Aber absolute Garantie, beziehungsweise das ganze Produkt haben Sie über diese INCI-Deklaration und über eine Zuordnung der Inhaltsstoffe, wie sie da auf dem Produkt stehen, was all diese Apps leisten und was sie sicher auch sehr gut machen, haben Sie nicht. Und Sie haben halt auch eine sehr schematische Einordnung. Und wir von Ökotest versuchen eben auch immer die Dinge zu relativieren, auch mal zu sagen, ja, das ist der Stoff ist es steht im Verdacht reproduktionstoxisch zu sein, aber Sie werden jetzt nicht tot umfallen, wenn Sie das benutzen. Also wir versuchen immer einzuordnen, wirklich den Verbrauchern auch praktische Ratschläge zu geben, Dinge im Gesamten zu sehen. Und das ist natürlich mit so einer App nicht möglich. Mhm.
Frau Evers, kennen Sie diese ToxFox-App? Ja.
Vom BUND, die kann einiges. Man kann auch damit die Giftfrage zu Schadstoffen in Produkten stellen. Im Kosmetikbereich reicht sie nicht aus. Also sie testet da auf hormonell wirksame Schadstoffe und auf Mikroplastik. Aber es kann dann passieren, dass ein Produkt dann grün gezeigt wird, aber es enthält dann meinetwegen noch Paraffine und irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht auch nicht so toll sind. Also deshalb ist einfach für Kosmetik nicht umfassend genug. Und ich empfehle auch eher dann auf Naturkosmetikstandards wie Natro oder Cosmos BDIH zu achten. Da ist klar, was die Standards verbieten. Und ein Großteil der Problemstoffe sind da einfach nicht zugelassen. Und damit kann man sich am Markt gut orientieren, auch ohne immer sein Smartphone parat zu haben.
Wenn man auf sehr einfache Produkte setzt, braucht man das ja ohnehin nicht. Ne? Thomas, es gab Hinweise, dass man auf Kernseifen setzen soll.
Ja, Kernseife war ein Stichwort, was natürlich auch mehrmals kam. Und die Frage, die so ein bisschen da auch dran hängt, inwieweit ist Kernseife dann auch genug desinfizierend oder ist sie gerade desinfizierend?
Ja, Kernseife ist erstmal ein Tensid, wie auch andere Tenside, also hat eine ähnliche Wirkung. Hat jetzt zum Beispiel als Shampoo allerdings dieses Gefühl, was manche mögen, manche nicht so, dass die Haare wirklich so quietschsauber werden. Also es ist halt nicht ein weicher Effekt, sondern die Haare sind wirklich, die quietschen richtig, wenn man nach dem Waschen daran zieht. Aber sie reinigen die Haare. Und wer diesen Quietscheffekt halt nicht mag, der kann zum Beispiel danach eine Haarspülung mit Apfelessig machen. Also da kommt wieder der Apfelessig ins Spiel. Der sorgt dafür, dass sich die Schuppenschicht der Haare wieder anlegt und dann eben glattes, seidiges Haar nach dem Trocknen dabei rauskommt.
Der Apfelessig wurde auch von Hörern mehrfach genannt, eben auch empfohlen. Dahinter steckt aber auch noch die andere Frage, inwieweit ist es überhaupt notwendig, klar zu spülen und wie lange sollte man Shampoo einwirken lassen? Spielt das eigentlich keine Rolle? Man wäscht sich, bis es schäumt und dann spült man es ab.
Frau Evers.
Ja, also ich bin bei Shampoos rate ich auch eher sparsam zu dosieren. Und gerade Leute, die lange Haare haben, die sollten auch die festen Shampoos besser erst in den Händen aufschäumen und dann den Schaum auf der nassen Kopfhaut verteilen. Und die Haarlängen müssen überhaupt nicht eingeschäumt werden. Die sind eh eher zu trocken. Und die bekommen beim Abspülen dann schon genug Shampoo mit, sage ich mal. Und dann mit der Spülung, das ist so eine Sache, da müssen wir nochmal unterscheiden zwischen festem Shampoo und Shampoo-Seife. Festes Shampoo ist nicht alkalisch und das stellt die Schuppenschicht der Haare nicht auf. Man kann die danach gut kämmen, das ist vergleichbar mit den Shampoos in der Flasche. Wenn man eine Shampoo-Seife hat, die reagiert alkalisch, dadurch quillt die Schuppenschicht der Haare etwas auf. Und da macht es Sinn, eine saure Spülung hinterher zu geben. Also zum Beispiel einen Esslöffel Apfelessig auf einen Liter Wasser oder eine Messerspitze Zitronensäure auf einen Liter Wasser und das dann nochmal drüber. Und dann glättet sich die Schuppenschicht wieder. Und genau. Und das ist gut, dass den Unterschied zu kennen zwischen festem Shampoo und Shampoo-Seife. Das ist nicht das Gleiche.
Ja, wobei das gar nicht so einfach ist. Also wenn ich das an der Stelle sagen darf, in so einem Test von festen Shampoos und festen Haarseifen, da gab es auch Produkte, da stand eben festes Shampoo drauf. Das waren aber von der chemischen Seite her dann eher Seifen und vice versa. Das muss man im Zweifelsfall einfach probieren. Und wenn man dann nach dem Haarewaschen eben dieses stumpfe Gefühl hat und merkt, dass da ist sind noch, das fühlt sich stumpf an, dann ist diese Spülung mit einem Esslöffel Apfelessig auf einen Liter Wasser eben angezeigt.
Es kam bei der Frage nach der Kernseife, schwang ja auch noch die zweite Frage mit, nämlich reicht das überhaupt, ist das antibakteriell? Es gibt ja Seifen, die sind extra, gerade in der Corona-Zeit hatten die, glaube ich, eine Hochphase, die sind extra als antibakteriell oder antiviral ausgelobt. Was schüttelt schon den Kopf? Sowas gibt's nicht oder ist es einfach nur...
Doch, gibt es, aber es ist ein Marketing-Gag, weil auch das Robert-Koch-Institut gesagt hat, dass jede Seife das Coronavirus deaktiviert. Die haben auch so eine lipidähnliche Hülle und das wird von Seifen auch angegriffen und zerstört. Also wichtiger ist, dass man sich lange genug und an allen Stellen gut die Hände mit Seife wäscht, aber man braucht da nicht noch biozide Wirkstoffe darin, um das Coronavirus zum Beispiel zu deaktivieren.
Frau Scheidecker, das war, glaube ich, auch das Ergebnis Ihrer Testung, nicht?
So ist es, ja. Ganz im Gegenteil. Wir haben in unserem Test von Handwaschseifen, Flüssigseifen auch diejenigen Anbieter, die eine antibakterielle Wirkung ausgelobt hatten, nach entsprechenden Studien befragt, wie sie das denn belegen möchten bzw. können und was der Unterschied denn nun sei zu einer normalen Seife. Und da kam nichts. Also beziehungsweise es ist eben völlig ausreichend, mit einer ganz normalen Seife zu waschen. Ganz im Gegenteil. Also es gibt natürlich auch Produkte am Markt, die arbeiten mit antibakteriellen Substanzen, beispielsweise mit Triclosan. Das ist ein Bakterienkiller. Gibt es in jedem Bereich leider immer noch, müssen wir sagen. Weil wenn Sie das in Alltagssituationen verwenden, wo es überhaupt nicht nötig ist. Global betrachtet kann das eben dazu beitragen, dass die Antibiotikaresistenz von den Bakterien erhöht wird und dass man dann in Bereichen, wo wirklich eine Desinfektion wichtig ist, also wie im Krankenhaus, um Wunden zu schützen, um Infektionen zu vermeiden, dass die Bakterien da eben immer resistenter auf die Antibiotika werden, auf die desinfizierenden Mitteln. Und deshalb raten wir von Ökotest von solchen Anwendungen im Alltagsbereich ab. Und auch was Corona angeht, reicht da eben eine ganz normale Seife, um sich die Hände zu waschen.
Thomas Meinert.
Ja, Herr oder Frau Niemann schreibt, beim Umstieg auf ein festes Duschstück ist mir aufgefallen, dass es sehr viel schwieriger abzuwaschen ist. Ich rutsche unweigerlich in der Dusche aus, wenn ich mir die Füße damit einreibe. Fühlt sich generell schwieriger an. Liegt das daran, dass die festen Stücke wie das Duschstück und auch die feste Haarseife eben kein Wasser enthält, was ja am Anfang schon erwähnt wurde?
So. Frau Frenzel?
Ich vermute eher, dass da dann mehr rückfettende Substanzen drin sind, die dann eben auf dem Duschboden kleben bleiben. Also dann würde ich vielleicht das Produkt wechseln oder eben selber was machen, wenn es da nichts Passendes gibt, was weniger Fett enthält und dann mehr Tensid oder Füllstoff wie Speisestärke.
Also was ist denn noch ein Unterschied zwischen den festen und den fertigen Shampoos, also festige Seifen? Das Wasser alleine?
Das haben wir tatsächlich ausführlich besprochen.
Haben wir schon ausführlich erklärt. Ja. Okay, dann machen wir mal mit einem anderen Thema weiter. Wie sieht es eigentlich aus mit der Problematik Mikroplastik in?
Ja, in der Tat. Ne?
Also in Seifen.
Peelings sind ja auch Form von Seifen und früher waren da solche kleinen Plastikkügelchen. Ist das eigentlich immer noch so?
Ja, soweit ich das sehe, haben die meisten Hersteller die Plastikkügelchen, also das feste Mikroplastik, aus diesen Produkten entfernt. Allerdings gibt es noch reichlich flüssige Kunststoffe in solchen Produkten, die als Verdickungsmittel und sowas eingesetzt werden. Und das hat man dann eben in den festen Produkten auch nicht. Also wieder ein weiterer Vorteil.
Frau Scheidecker, Sie haben ja wahrscheinlich auch daraufhin oft genug getestet.
Ja, also es ist, wie Sie sagen, in der Tat so aus den Peelings. Duschpeelings sind die Mikroplastikkügelchen verschwunden. Da gibt es auch eine Selbstverpflichtung der Industrie. Da finden wir nichts mehr. Wir finden aber in fester Kosmetik, also in Leave-On-Produkten, finden wir das teilweise noch.
Was sind das, Leave-On-Produkte?
Das sind Produkte, die auf der Haut bleiben. Also gerade in Schminkprodukten haben sie noch Mikroplastikpartikel. Das kann eben sein. Und sie haben aber auch diese flüssigen Kunststoffe, zu denen wir auch die Silikone zählen. Also das Problem von Plastik im weitesten Sinne in Kosmetikprodukten ist erhalten. Das sind synthetische Polymere, Silikone gerade in Produkten für die Haare, um die Haare eben zu glätten. Das ist in konventionellen Marken nach wie vor ein großes Problem. Und die sind teilweise sehr umweltpersistent. Die gelangen mit dem Klärschlamm auf die Felder, geraten in die Umwelt. Also das ist bei konventioneller Kosmetik ein Thema nach wie vor. Flüssige Kunststoffe, problematische Substanzen. Auch da können Sie eben vorbeugen oder eine andere Verbraucherinnenentscheidung treffen, indem Sie von vornherein auf Naturkosmetik gehen. Diese Produkte, die ein Naturkosmetik-Siegel tragen, enthalten diese Stoffe von vornherein nicht. Die Siegel schließen flüssige Kunststoffe, feste Kunststoffe aus in Kosmetikprodukten. Da können also Verbraucherinnen diese Entscheidung von vornherein treffen.
Thomas,
der Reinhard. Deutsche Asthma- und Allergikerbund testet auch. Darauf hat eine Hörerin hingewiesen, die selber Asthmatikerin. Sie nicken. Können Sie noch kurz was dazu ergänzen, Tests?
Frau Effers? Ja, also ich weiß, dass die ein Siegel vergeben und da haben sie Stoffe, die als hautreizend eingestuft sind, von vornherein ausgeschlossen. Auch also sämtliche Duftstoffe bei den Konservierern, weiß ich jetzt nicht genau, wie weit es da geht. Auf jeden Fall die dafür bekannt sind, auf der Haut Probleme zu machen.
Das können ja durchaus auch natürliche Aromen sein, ne, die starke Allergien hervorrufen.
Ja, natürliche ätherische Öle auch. Und gerade wenn die schon etwas gealtert oder oxidiert sind, können die auch Probleme machen. Und also da kann man sich schon dran orientieren, aber ich finde, es reicht nicht. Also es sollte am besten eine Kombination von diesem deutschen Allergie- und Asthma-Bund-Siegel und einem Naturkosmetik-Siegel sein, weil Paraffine machen jetzt auch keine Allergien, die könnten da im Prinzip noch drin sein. Also soweit die Verbote da, die beziehen sich wirklich nur auf die Stoffe, die jetzt für Menschen mit Allergien problematisch sind.
Und das macht ja dann diese vielen Regalmeter Shampoo und Seifen sehr viel übersichtlicher, wenn ich nach Produkten suche, wo beide Label zu finden sind.
Ja, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Mhm.
Es gibt spezielle Produkte für Babys. Babyseife, da tun sich zwei Anbieter ganz groß hervor. Sind die wirklich besser und kann man die auch als Allergiker nehmen oder sollte man sie nur für die Babys nehmen?
Frau Scheidecker, haben Sie da auch getestet?
Ja, wir testen, Ökotest testet viele Babyprodukte, auch die ganzen Babyseifen, Waschgele, Duschgele für Kinder gibt das ja alles, der Markt bietet alles. Tendenziell verwenden diese Produkte mildere Tenside, schneiden tendenziell besser ab als die Produkte für Erwachsene, sind in der Beduftung auch anders und zurückhaltender. Also, dass wir Moschusverbindungen in Babyprodukten gefunden haben, das erinnere ich nicht, weil die Düfte natürlich im Babybereich sollen anders sein. Da will man aber auch wirklich kein Risiko eingehen. Und natürlich kann ich als erwachsener Mensch das auch verwenden. Wenn ich diesen pudrigen Babygeruch mag, kann ich das gerne tun. Es gibt auch parfümfreie Produkte. Da ist man dann gut mit bedient, aber umgekehrt gesprochen, es gibt halt auch bei den Produkten für Erwachsene gibt es in unseren Tests immer eine große Auswahl an sehr guten Produkten. Also man ist nicht darauf angewiesen, im Babyregal zu wildern.
Frau Frenze, wenn Sie Shampoos oder Pflegespülung, gut, bei Pflegespülung bei Babys gibt es wahrscheinlich noch nicht, aber wenn Sie Shampoos und Seifen selber herstellen, wenn Sie da Produkte für Kleinkinder und Babys herstellen wollen, worauf würden Sie achten? In dem Fall würde ich vielleicht generell auf spezielle Seifen und Shampoos verzichten, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also die Babyhaut ist ja so empfindlich. Da kann man vielleicht zum Beispiel auf ein Kleie- oder ein Haferflockenbad zurückgreifen. Das reinigt die Haut auch und pflegt sehr gut. Also ein Kleiebad kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Das war damals weit verbreitet, ist in Vergessenheit geraten und jetzt wird es halt wieder entdeckt. Im Grunde kann man sich besser aus dem Küchenschrank bedienen als aus dem Supermarktregal.
Ja, das sehe ich genauso. Bei Babys und Kleinkindern reicht auch oft einfach nur warmes Wasser. Also da wäre ich mit Tensiden sogar aus dem Babyregal sehr zurückhaltend. Ich weiß auch, dass viele Hebammen also davon abraten, die Babyhaut so einzuschamponieren und die möglichst zufrieden zu lassen. Und die sind ja nicht schmutzig, die Kinder.
Der Küchenschrank ist auch das Thema für eine E-Mail von Olaf Lenk. Er sagt, er macht ein super Shampoo mit Roggen. Und andere fragen, warum gerade Roggen? Tut es nicht Weizen auch? Ist es als festiger?
Ja, Roggen haben wir gerade schon.
Ja, genau, das Roggenmehl hatten wir schon. Aber gut, dass Sie es sagen, mit dem Weizenmehl. Also das ist ein entscheidender Unterschied. Roggenmehl enthält kaum Gluten und Weizen und Dinkelmehl sehr viel. Also das verklebt die Haare. Bloß kein Weizen oder Dinkelmehl verwenden, sondern Roggenmehl.
Ich stelle mir das jetzt auch vor, wenn ich meine Haare mit Roggenmehl wasche. Das Mehl geht ja in den Abfluss. Backt das da auf? Also quillt das da auf? Gibt es da Probleme?
Eben bei Roggenmehl nicht, weil es nicht verklebt durch den Mangel an Gluten. Das wird einfach, fließt mit dem Abwasser davon. Aber bei Weizenmehl wäre das halt anders. Das könnte halt verklumpen.
Mhm. Und wenn wir noch tiefer in den Küchenschrank schauen, da gibt es Hörer, die empfehlen Olivenöl, Sesamöl und andere Sachen. Was ist aus dieser ganzen Palette noch erwähnenswert oder zu empfehlen?
Ja, Frau Frenze, Sie waren ja oft am Küchenschrank.
Genau. Ja, viel Hautpflege kann man auch einfach ohne weitere Zusatzstoffe mit reinen Ölen betreiben. Also zum Beispiel Olivenöl ist gut für trockene oder reife Haut und einfaches Sonnenblumenöl lässt sich auch für viele Rezepte verwenden oder eben pur verwenden. Kokosöl, Shea, Butter und Kakaobutter werden auch gern verwendet, weil sie eben eine feste Konsistenz haben und zum Beispiel für Cremes dann eben für Rezepturen sehr gut verwendbar sind. Also mit verschiedenen Ölen, die im Küchenschrank stehen, kann man sehr viel auch für die Hautpflege tun.
Sie nicken sehr begeistert.
Ja, das finde ich absolut richtig, weil also Bodylotions mag ich sowieso überhaupt nicht, weil da muss man Emulgator haben, damit sich Öl und Fett mischen und dann muss ich wieder Konservierer haben. Und gerade wenn man empfindliche Haut ist, ist so ein reines Pflanzenöl wirklich super. Und jetzt habe ich noch eine ganz spannende Studie in Nature gelesen, dass Kokosöl sogar Mücken und Zecken genauso gut abhält wie DEET, also eine Chemikalie, die zur Abwehr gilt, weil da eben eine Fettsäure drin ist, deren Duft Mücken und Zecken nicht mögen. Also genau, also ich selber benutze auch einfach reine Öle für den Körper.
Damit die da drauf bleiben, machen Sie die Haut ein bisschen feucht vorher? Oder?
Also das ist schön nach dem Duschen, wenn die Haut noch feucht ist und man braucht auch nur wenig davon. Also dann ist man auch nicht zu fettig nachher und das lässt sich dann schön verteilen.
Ja, komm ein bisschen ab von den Seifen und den Schäumen.
Ja. Die reife Haut war gerade noch das Stichwort. In der Altenpflege gibt es auch viele Probleme, weil Menschen trockene Haut haben, aufgesprungene Haut. Was würden Sie in der Altenpflege noch empfehlen?
Frau Frenzel,
ja. Also zum Beispiel Arganöl ist auch bekannt, wird auch in vielen Kosmetika verwendet für reife Haut. Das kann man auch pur verwenden. Oder Traubenkernöl, das wäre jetzt auch was Regionales. Das ist halt, ansonsten bleibt das beim Winzer übrig. Also kann man Traubenkernöl sehr gut auch verwenden.
Kommen wir nochmal auf die Männer. Wie sieht es mit dem Rasierschaum aus? Da gibt es ja sehr gute Produkte, aber die sind leider oft in Sprayflaschen.
Aber es gibt ja auch das gute alte Stück, was wahrscheinlich auch wieder gekommen ist, oder?
Genau, da gibt es spezielle Rasierseifen und bei Seifen kann man auch gut den Fettgehalt einstellen, weil die ja aus Fetten hergestellt werden. Die sind dann oft auch noch so ein bisschen rückfettend. Und das ist wirklich ein riesen Umweltvorteil, weil diese Alu-Dosen wirklich eine Umweltsauerei sind. Die sind sehr aufwendig in der Herstellung, was den Energiebedarf angeht, die Rohstoffgewinnung, der Bauxitabbau, das ist auch eine Umweltkatastrophe. Also da macht es auch richtig Sinn, mal nach Alternativen zu gucken.
Und wenn ich jetzt im Internet Rezepte suche, die Suchmaschinen anschmeiße, was finde ich dann viel, was finde ich wenig, oder ist das Internet nicht die allerbeste Suchmaschine für Rezepte zum Selbermachen?
Naja, wir haben ja schon ein Buch vorgestellt, da gibt es mehrere, aber Frau Frenzel ist beteiligt an dem Buch Selbermachen statt Kaufen, Haut und Haar, 137 Rezepte für natürliche Pflegeprodukte. Dann gibt es sicherlich noch viele andere Anbieter. Also ich meine, die Regale stehen, glaube ich, auch ziemlich voll. Worauf würden Sie setzen, wenn Sie sagen, ich will jetzt mal schnell mir was zusammenstellen? Immer nur auf den Küchenschrank, Frau Frenzel?
Nicht nur auf den Küchenschrank, aber ich würde vor allem auf einfache Rezepte setzen, die man ja bei Bedarf oder auf Wunsch dann noch verfeinern kann mit zusätzlichen Stoffen. Aber ich würde immer mit was möglichst Einfachem anfangen, weil man dann auch gut feststellen kann, was man verträgt und dann das nach und nach ausbauen.
Frau Scheidecker, mit der Bitte um eine kurze Ergänzung.
Ja, einfach, je einfacher, je besser. Ich höre das mit großem Interesse, die selbstgemachte Kosmetik. Wenn Sie halt im Internet googeln, dann, es gibt ja auch viele Anbieter, die diese Konservierungsstoffe anbieten. Es gibt elaboriertere Rezepte, wo Sie dann aber halt wieder sich Stoffe reinholen, die vielleicht nicht gut sind für die Haut. Deshalb wirklich es einfach halten. Und ja, wenn man aus dem Kühlschrank oder dem Küchenschrank sich eben Rezepturen macht, das ist toll, wenn man die Zeit hat. Aber es gibt einfach auch tolle Kosmetik, fertige Kosmetik, die bei uns sehr gut abschneidet, die man auch verwenden kann, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben oder sich schlecht mitzufühlen. Also es gibt wirklich viele Hersteller, die nehmen ihre Aufgabe sehr ernst, gute Kosmetik, naturnahe Naturkosmetik herzustellen. Und auch da finden sich wirklich viele sehr gute Produkte drunter.
Das nehme ich als Schlusswort, denn unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen. Das war zuletzt gehört Kerstin Scheidecker, Chefredakteurin des Verbrauchermagazins Ökotest, Annette Frenzel, Autorin beim Smartikular Verlag in Berlin und Kerstin Effers, Referentin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. In der nächsten Woche erwartet Sie an dieser Stelle mein Kollege Henning Hubert. Dann heißt es: Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung. Und hier geht's gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ein Thema unter anderem sind die Klimaschutzpläne für Verkehr und Gebäude. Die seien unzureichend, laut Expertenrat. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich danke fürs Interesse und für die Teilnahme und wünsche noch einen schönen Vormittag.